Vielleicht an dieser Stelle einfach auch nochmal für die Gäste, die heute Morgen da sind. Ich weiss nicht, ob es Leute hat, die das erste Mal da sind. Vielleicht im oberen Saal Leute, die das erste Mal da sind. Wir feiern also nicht jeden Sonntag den Gottesdienst so, wie ihr das heute erlebt. Wir haben Anfang Mai eine grosse Veranstaltung im Raum Thun, eine evangelistische Veranstaltung, wo wir vor allem als Gemeinde miteinander austreten. Und uns war ganz wichtig, als Kirche einfach auch zusammenzustehen und das im Gebet vorzubereiten. Und wir haben uns entschieden, dass wir das im Rahmen der Gottesdienste machen, viermal. Und heute ist jetzt eben ein so ein Gottesdienst. Schön, dass du da bist, auch als Gast. Fühl dich nicht vergewaltigt, dass du heute Morgen musst beten oder irgendetwas musst machen, was du vielleicht nicht willst. Aber ich hoffe, du lässt dich auch motivieren und mit reinnehmen in das, was einfach hier in dem Gebäude heute Morgen passiert, wo wir gemeinsam als Kirche auch vor Gott treten und ihm Anliegen weitersagen. Der Text, den ich euch gerne vorlesen möchte, ist aus der Apostelgeschichte. Und es ist ein Text, wo man die ersten Christen findet, wie sie beten. Und mich begeistert der Text, mich ermutigt der Text eigentlich jedes Mal, wenn ich lese, dass ich gefunden habe, ich möchte gerne heute am Anfang von dem Gottesdienst stellen. Die Situation, wo der ganze Text drin spielt, das Umfeld von dieser Geschichte, ist eigentlich alles andere als ermutigend. Es ist so, dass nach der Heilung von einem Lahmgeborenen der Hohe Rat und die Hohe Priester in Jerusalem, die Verantwortlichen, die religiöse Elite, sich total verunsichert fragen, was ist da passiert, was geht hier, was passiert da. Und sie halten den Petrus und den Johannes, zwei Jünger von Jesus, fest, verhören sie und befehlen ihnen, ihr dürft nie mehr im Namen von Jesus reden oder lehren. Auf gut Deutsch, uns ist eigentlich völlig egal, was ihr macht. Ihr dürft eigentlich alles machen. Euch stehen alle Tore offen. Wenn ihr Leute heilen wollt, das ist okay. Wenn ihr irgend sonst etwas machen wollt, das ist alles in der Ordnung. Aber der Name Jesus darf dabei nicht vorkommen. Das wollen wir nicht zulassen. Und falls ihr das doch macht, so heisst es, werden wir euch, die Apostel und Christen, schwer, schwer bestrafen. Wo die Gemeinde damit überkommt, fangen sie an zu beten. Und ich lese euch aus Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 33. Und ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine unter dem Stuhl empfehlen. Apostelgeschichte 4, 23 bis 33. Als sie aber entlassen waren, der Johannes und der Petrus, kamen sie zu den Iren, zur Gemeinde, und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Christen aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und beteten: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, du, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast: Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Herr, in dieser Stadt versammel sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen an und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und die Apostel legten mit großer Kraft das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Was mich begeistert an dem Text, es gibt ja vieles, was einem begeistern könnte an dem Text. Also zum Beispiel, dass eine Gemeinde betet und es heisst, und die Erde bebte. Könnt ihr euch das vorstellen? Erdbebenmäßiges Gebet. Wer hat von euch schon mal ein Erdbeben erlebt? Schon mal so, wenn es gerumpelt hat. Also bei uns im Wallis hat es gerade letzte wieder mal gerumpelt. Das ist ein Moment, wo gefürchtet ist, oder? Wo man das Gefühl hat, wow, man verliert den Halt. Und da heisst es, weil sie gebetet haben, hat sich die Städte bewegt. Da ist Bewegung reingekommen. Es hat eine Art Erdbeben gegeben. Das kann einem schon begeistern. Aber was mich begeistert, das ist eigentlich weniger, was da rundherum passiert. Sondern was mich begeistert zuallererst, das ist, wie die Gemeinde betet. Wie es betet. Und ich glaube, wir können ganz viel aus ihrem Gebet lernen, auch für uns. Das erste Mal, die Gemeinde betet überhaupt nicht um Bewahrung. Ist euch das aufgefallen? Es ist kein Wort von Bewahrung da. So im Sinn von, Herr, hilf uns, dass uns nichts passiert. Man würde eigentlich davon ausgehen, in einem Moment, wo die Gemeinde so massive Drohungen ausgesetzt ist, wo sie sich mit solchem Widerstand konfrontiert sieht, dass sie um das betet. Hilf uns, Herr, bewahre uns. Lass nicht zu, dass uns etwas passiert. Die ersten Christen haben überhaupt nicht so betet. Kein Wort. Zweitens, die Gemeinde betet überhaupt nicht um eine Veränderung der Umstände. So im Stil von, Herr, mach, dass die uns im Weg sind, verschwinden und Umstände leichter werden. Du könntest doch die alle absetzen oder lass doch die alle, keine Ahnung, krank werden oder was weiß ich nicht was. Mach, dass die wegkommen, mach, dass die abgewählt werden, mach, dass die ihre Macht verlieren. Nichts. Kein Wort. Auch das wäre für mich völlig verständlich, wenn sie so würden beten, aber sie machen das nicht. Sie beten überhaupt nicht in die Richtung. Stattdessen beten sie um eine einzige Sache. Sie beten um Freimütigkeit, Gottes Wort weiterhin reden zu können. Sie beten darum, dass sie, egal ob die Bedrohung da ist, egal ob die Umstände schwierig sind, dass sie mutig können, für das Evangelium einstehen. Und da kommt ein Grundanliegen, eine Grundhaltung zum Ausdruck. Nämlich die Überzeugung, das Evangelium weiterzugeben, das ist das Wichtigste überhaupt. Dass wir das Evangelium weitergeben können, das ist wichtiger als alles andere. Wichtiger als, dass es uns gut geht, wichtiger als persönliche Bewahrung, wichtiger als Lebensumstände, das ist das Wichtigste. Und das zeigt sich auch darin, dass erst, was die Gemeinde macht, wo sie von diesen Drohungen vom Hohen Rat gehört, dass da ist, dass sie zusammenkommen zum Betten. Sie bilden keinen Krisenausschuss. Machen sie nicht. Oh, wir haben eine Krise, wir müssen sofort ein Krisenbewältigungsteam gründen. Machen wir ja meistens so, oder? Sofort eine Kommission ins Leben rufen. Sie überlegen nicht, wie kann man strategisch oder rechtlich gegen die Drohung vorgehen. Sie rufen kein Komitee ins Leben, wie man dem jetzt als Gemeinde am besten begegnet, sondern sie fangen an zu beten. Sie beten einfach. Und sie sagen, Herr, eigentlich geht es da gar nicht um uns, eigentlich geht es da um dich. Dein Auftrag, die Berufung, die du uns gegeben hast, ist in Gefahr. Und jetzt liegt es an dir. Du musst dich jetzt um das kümmern. Du musst dich um das kümmern. Und bitte schau, dass wir in dieser Zeit, wo du dich um das kümmerst, nicht den Mut verlieren, sondern weiter einstehen für das Evangelium. Und ich glaube, da liegt ein Punkt, wo wir lernen als Christen im Jahr 2014. Ich frage mich, wenn ich den Text lese, wie hätte echt ich betet in dieser Situation? Wie hättest echt du betet in dieser Situation? Stellt euch mal vor, für einen kurzen Moment, der Frank und ich und der Dave, wir sind ja nicht Apostel, aber wir sind Pastoren. Wir kämen am Sonntagmorgen und würden sagen, der Stadtrat von Thun hat uns verboten, dass wir den Namen von Jesus im Rahmen der Gemeinde oder auch von außen noch dürfen nennen. Wie würden wir reagieren? das geht nicht, oder? Das geht gar nicht. Sofort, wir haben ja zum Glück einen EVP-Politiker bei uns in der Gemeinde, der gerade wiedergewählt worden ist. Wo ist er? Ist er da heute Morgen? Ja, den schicken wir sofort ab Front, oder? Alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, Beziehungen spielen lassen, du kennst ja die Leute alle und so. Wir würden sofort irgendetwas mischen, wir würden sofort etwas in die Wege leiten. Und wenn wir beten, wir würden wahrscheinlich nicht so beten wie die ersten Christen, einmal ich nicht. Ich merke, ich stehe in Gefahr, dass das Anliegen, das Evangelium weiterzugeben, das ist das Allerwichtigste überhaupt, dass das wie verloren geht. Dass ich zu bequem werde, dass ich Angst habe vor der Reaktion meiner Freunde, wenn ich über meinen Glauben rede, oder dass ich einfach gar nichts mehr sage. Was mich zweitens bewegt an dem Text, da ist, was passiert nach dem Gebet. Also das Erste, mich ermutigt das Gebet. Wie die betet und der Mut. Ich hoffe, von dem Mut können wir auch ein bisschen zehren für uns. Das Zweite, was mich bewegt, ist das, was passiert nach dem Gebet. Sie betet ja, dass Gott da, was sie als Botschaft weitersagen, bestätigen soll. In dem Gott Heilung, Zeichen und Wunder soll passieren lassen. Lass mich da sagen, es geht nicht um Heilung, Zeichen und Wunder per se. Also, dass da einfach Heilung, Zeichen und Wunder passieren in sich. Sondern ihnen ist darum gegangen, dass Gott das Evangelium bestätigt. Und es ist interessant, dass in der Apostelgeschichte immer, wo Zeichen und Wunder passieren und Gott offensichtlich auf dieser einen Ebene das Evangelium bestätigt, dass immer etwas Zweites auch noch passiert. Die Einheit der Christen wird jedes Mal beschrieben, praktisch jedes Mal. Das ist für mich das grösste Wunder überhaupt, dass in der Gemeinde unter dem Kreuz Menschen zusammenkommen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliches Verständnis, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Ansichten und plötzlich wird man eins unter dem Kreuz. Und Männer, man fängt an, Sorge zu tragen füreinander, ist bereit, persönliche Opfer in Kauf zu nehmen für den anderen und lebt aufrichtig Liebe. Ich weiss nicht, über die Leben-Live-Zeitschrift, habt ihr die schon gesehen? Habt ihr die schon gesehen? Einige von euch haben sie ja schon verteilt. Als ich die angeschaut habe, hat mich das sehr, sehr bewegt. Und zwar die letzten beiden Seiten haben mich bewegt von dieser Leben-Live-Zeitung. Viel mehr als alles andere, was sonst in dieser Zeitung drinsteht. Die zwei Seiten, wo steht, das sind die Träger von Leben-Live. Und dann ist da eine Karte von Thun mit lauter gelben Pünktchen und über 30 Gemeinden und Werke mit völlig unterschiedlichem Hintergrund werden hier erwähnt. Die solidarisieren sich. Die stehen zusammen. Die sagen, wir wollen gemeinsam für das Evangelium einstehen. Wir heben zusammen, wir führen zusammen Leben live durch. Und ich glaube, das ist ein riesiges Zeichen für die Worte vom Evangelium. Und auch das kommt im Text zum Ausdruck. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Glaubt mir, die haben auch streiten. Die sind auch nicht einfach genetisch auf liebevoll, christlich fromm, polet gsi. Da hat es auch Egoisten drunter gehabt, da hat es auch schwierige Leute drunter gehabt, wie bei uns auch. Aber in dem Anliegen, wir wollen das Evangelium weitergeben, wir wollen die Menschen erreichen, da sind sie eins geworden. Eins. Und dann gesagt, das ist das Wichtigste überhaupt. In Apostelgeschichte 5 schließt dann den Text, gibt einen kurzen Einschub, wo der Lukas beschreibt, wie das praktisch und konkret in Einzelfällen ausgesehen hat. Aber in Apostelgeschichte 5, Vers 12, nimmt der Lukas den Text wieder auf. Und es heißt: Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos zusammen. Von den übrigen wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Das Volk jedoch rühmte sie. Und jetzt kommt's. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Ich mache euch Mut, dass wir in einem ersten Teil nachher ganz bewusst in die Richtung auch betet für Leben live. Dass wir als Christen den Fokus wieder richtig setzen. Wir wollen die Weitergabe vom Evangelium höchste Priorität geben. Ihr Lieben, das ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Weil Menschen ohne Jesus gehen verloren. Da können wir trüllen und wenden, wie wir wollen. Wir können es probieren, ein bisschen politisch korrekter auszudrücken. Wir können es ein bisschen schön färben. Aber es ändert nichts daran. Darum müssen die Menschen in der Region tun und das Evangelium hören. Das ist das Wichtigste. Deine Freunde müssen es hören. Damit sie eine Chance haben, ja können sagen zu Jesus. Und lasst uns beten dafür, dass wir als Gemeinde wirklich zusammenstehen können. Wirklich. Dass das nicht einfach nur auf dem Papier schön aussieht, sondern dass es auch bei Leben live, dass das überkommt. Dass die 1000 Leute, die sich in dieser Expo-Halle versammeln, eins sind und sich eins machen. Unter dem Kreuz und fürs Kreuz. Wir wollen beten darum, dass wir das, was hier passiert ist, auch wieder erleben dürfen. Dass Scharen von Frauen und Männern dürfen zum Glauben finden. Könnt ihr euch mal vorstellen, was das heisst? Scharen von. Wäre doch der Hammer, oder? Das wäre doch der Hammer. Wenn wir dürften erleben, wie Scharen von Leuten in unserer Region Jesus dürften finden in dieser Woche. Für das wollen wir beten. Und wir wollen Jesus zutrauen, dass er das auch umsetzen kann. Und ich mache euch Mut, dass wir, bevor wir anfangen zu beten, dass wir ganz bewusst ein Lied singen miteinander, singt ihm, wird uns leiten. Und zwar das Lied, wir trauen dir Grosses zu. Und das wollen wir wirklich Jesus Grosses zutrauen. Und dem Evangelium Grosses zutrauen. Wir wollen nichts von uns erwarten, aber wir wollen alles von ihm erwarten. Lasst uns aufstehen, während wir das Lied singen. Dann steigen wir in den ersten Gebetsteil ein.